Am 5. Juli 1985 ist es dann soweit. Die Franzosen erreichen mit ihrem Schiff Le Suroît das von Jean-Louis errechnete 100 Quadratmeilen große Suchgebiet. Die erste Phase der Suchexpedition, die Suche mit dem Saar, beginnt. Jean-Louis ist hochgespannt, ob sein Gerät bei dem zerfurchten Untergrund im Titanic Canyon hält, was er sich von ihm verspricht.
Das Saar sieht aus wie ein roter Torpedo. Es wird 3500 Meter unter dem Schiff, in etwa 180 Metern über dem Meeresboden geschleppt. Das Kabel an Bord der Le Suroît, das die Verbindung zu dem Saar hält, hat eine Länge von 4000 Metern. Das ganze System hat ein Gewicht von 55 Tonnen. Das, was Jean-Louis mit seinem Saar macht, ist so ähnlich, als ließe man einen Drachen steigen.
Um exakte Informationen über ein mögliches Wrack auf dem Meeresboden zu erhalten, müssen sie mit dem Schiff das Suchgebiet engmaschig abfahren. Und zwar auf eine Art und Weise, die man mit dem Rasenmähen vergleichen kann. Hin und her, her und hin und bloß keine der etwa 760 Meter breiten und 10 Meilen langen Bahnen auslassen, die das Sonargerät ausloten kann. Zu Beginn gibt es eine Panne nach der anderen. Darauf ist Jean-Louis eingestellt.
Es war das erste Mal, dass das System auf hoher See zum Einsatz kam. Bis sie in großen Tiefen zuverlässig funktionierte, musste die Technologie natürlich zunächst angepasst und korrigiert werden.
Schwierigkeiten in der Anfangsphase gehören immer dazu. Es ist harte Arbeit, bis alles eingespielt ist. Immer wieder ziehen sie das Saar aus 3,5 Kilometern Tiefe zurück aufs Boot, um einen Fehler zu beheben. Dann wird es wieder in die Tiefe herabgelassen. Wenig Zeit später muss es dann wieder hochgeholt werden, weil die Technik wieder streikt. Jojo-Spielen mit einem 55 Tonnen schweren Apparat. Aber mit der Zeit funktioniert das Saar zuverlässig und liefert exakte Daten des Meeresbodens.
Am Ende funktionierte das System zuverlässig.
Damit ist ein wichtiges Expeditionsziel erreicht. Die Forscher erhalten erstaunlich scharfe Bilder, die wie Schwarz-Weiß-Fotos des Meeresbodens aussehen. Das Material, das sie erhalten, übertrifft alle Erwartungen. Die Suche ist aber dennoch alles andere als eine Spazierfahrt. Sie ist körperlich anstrengend und kostet viele Nerven. Jean-Louis' größte Sorge ist, dass zu viel Spannung auf das Kabel ausgeübt wird. Wenn es reißt, verlieren sie ihr Baby und die Suche ist vorbei. Abgesehen von dem Verlust des Gerätes geht große Gefahr von einem Kabel aus, das unter Spannung reißt. Wer dann in der Nähe steht, kann im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf verlieren oder schwer verstümmelt werden.
Wegen der unerwartet starken Strömung ist es fast nicht möglich, das Saar auf gerader Bahn hinter dem Schiff herzuziehen.
In fact, there was a big current.
Wir trafen auf eine starke Strömung. Wenn man ein Sonargerät schleppt und hat eine starke Strömung, kann man schlecht manövrieren. Es ist geradezu unmöglich. Man treibt ab und das Schiff ist nicht mehr kontrollierbar.
Sie werden immer wieder von ihrer geplanten Route weggetrieben und müssen konzentriert daran arbeiten, wieder genau an den Ausgangspunkt zurückzukommen und beim nächsten Mal den Kurs zu halten. Denn bei jedem Abtreiben besteht die Gefahr, dass sie das Wrack übersehen. Aber dann kommt alles noch schlimmer. Sturm kommt auf. Gewaltige Wassermassen überfluten die Decks. Das Schiff tanzt willenlos auf den Wellen. Jedes weitere Arbeiten ist unmöglich.
Während des Sturms konnte ich keine Minute schlafen. Ich hatte Angst, dass das Kabel reißen würde. Wenn es verloren ginge, könnten wir es zwar noch bergen, aber die Mission wäre beendet.
3 Wochen haben sie Zeit für die Suche mit dem Saar. Danach soll mit Ballards Technik auf dem Schiff der Amerikaner weitergesucht werden. Die 3 Wochen vergehen viel zu schnell. Jean-Louis mit seinem Team schafft es, etwa 70% des Suchgebietes abzugrasen. Die Titanic finden sie nicht.
Wir fanden sie einfach nicht. Und das, obwohl wir hart gearbeitet hatten. Es schmerzte mich, mein Team zu verabschieden. Jeder auf dem französischen Schiff war zutiefst enttäuscht, dass wir sie nicht gefunden hatten.
They were very disappointed not to find him on the French ship at first.
Am 12. August besteigt er gemeinsam mit Robert Ballard das amerikanische Forschungsschiff Knorr, mit dem die zweite Phase der Suche erfolgen soll. Jean-Louis glaubt, dass seine Hauptaufgabe erledigt ist, jetzt, da er das SAR nicht mehr dirigieren muss. Die große Stunde von Jean-Louis sollte jedoch erst noch kommen. Aber das ahnt zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Mit dem Umzug auf das amerikanische Forschungsschiff Knorr erfolgt eine Änderung der Suchstrategie. Sie suchen jetzt nicht mehr nach dem Schiff, sie suchen nach dem Trümmerfeld, das zwangsläufig entsteht, wenn ein Schiff untergeht und dabei zerbricht.
Die Teile, die aus dem Schiff herausbrechen oder herauspurzeln, sinken langsam die 3 bis 4 Kilometer runter bis zum Meeresboden und bilden dabei so etwas wie einen langen Kometenschweif aus Trümmern. Schwere Gegenstände sinken eher senkrecht und liegen in der Nähe des Schiffes, leichte Gegenstände treiben mit der Strömung ab. Mit Ballards neu entwickelten optischen Geräten, die nun zum Einsatz kommen sollen, kann man gut nach kleinen Gegenständen suchen.
Ihnen bleiben 12 Tage für die Entdeckung. Die Spannung steigt, als sie das unbemannte Tauchboot Argo zum ersten Mal ins Wasser lassen.
Argo sieht aus wie ein Unterwasserschlitten. Das 4,60 Meter lange und 1,10 Meter hohe und ebenfalls 1,10 Meter breite Gerät wiegt etwa 1000 Kilogramm und besteht aus nach vorne und nach unten ausgerichteten Videokameras und extrem leistungsstarken Scheinwerfern, die den Meeresboden ausleuchten sollen. Über ein Glasfaserkabel werden die Bilder fast zeitgleich auf Monitore im Leitstand des Forschungsschiffes Knorr übermittelt, wo das Team rund um die Uhr in 3 Wachen nach Gegenständen Ausschau hält, die auf die Titanic hinweisen.
Eigentlich rechnen Jean-Louis Michel und Robert Ballard fest damit, dass sie irgendwo im Titanic-Graben ein Trümmerteil aus dem Wrack finden. Aber da ist nichts.
Nothing. And it was like on the French ship?
Nichts. Genau wie auf dem französischen Schiff.
Sie sehen nur schlammigen Meeresboden. Während jeder Wache, viele Tage, endlose Stunden lang.
Schlammschichten, Schlammschichten, Schlammschichten. Damit kenne ich mich inzwischen bestens aus. Und ab und an ein Gegenstand.
Die Strecke zwischen Southampton und New York ist eine vielbefahrene Schifffahrtsroute. Manche Schiffe entledigen sich hier ihres Mülls. Einmal erscheint eine Gartenbank auf dem Monitor, aber keine, die von der Titanic stammen könnte. Das ist über mehrere Tage das einzige Highlight. Ansonsten nur der ewig gleiche, schlammige Meeresboden. Manchmal ist er geriffelt, so wie man es von Stränden her kennt.
Nach 9 Tagen vergeblicher Mühe kommt Langeweile auf. Und Lustlosigkeit. Die Stimmung im Team kippt. Die enttäuschten Crewmitglieder fragen sich, ob Ballard und Michel wirklich das richtige Suchgebiet ausgewählt haben. Sie machen Vorschläge, wie man in der restlichen Zeit das Ding noch drehen kann. Sie wollen auf keinen Fall mit leeren Händen nach Hause kommen. Es kommt zu einer Krisensitzung an Bord.
Wenn man ein Team von 40 Leuten hat, gibt es 40 verschiedene Strategien. Bei dem engen Raum auf hoher See wuchsen die Spannungen. Es kam zu keiner Revolution, aber die Stimmung war ähnlich.
Mit anderen Worten, die Stimmung im Suchteam ist im Keller. Aber die beiden Expeditionsleiter besprechen sich. Und ihnen wird klar, dass es keine andere Strategie geben kann, als unbeeindruckt bei ihrem ursprünglichen Plan zu bleiben. Womöglich finden sie am Ende heraus, dass sie das falsche Suchgebiet ausgewählt haben. Das kann natürlich passieren. Aber genauso gut möglich ist, dass sie auf den wenigen Bahnen, die noch vor ihnen liegen, auf die Titanic stoßen.
Murrend macht das Team weiter. Das Wetter wird schlechter. Sie erwarten jeden Augenblick Sturm. Es sind nur noch 5 Tage übrig. Dann wird die Expedition vorbei sein. Am Ende dieser Nacht werden sie auf das Gebiet stoßen, das sie bereits mit dem SAR abgesucht haben. Im Grunde genommen haben sich die meisten an Bord bereits mit einem Scheitern abgefunden, als Jean-Louis Michel am 1. September 1985 um Mitternacht seine Wache antritt. Robert Ballard legt sich für ein paar Stunden schlafen.